Wir haben ja hier neulich schon mal über TTIP diskutiert. Und insofern werden sich vielleicht zwei, drei Argumente wiederholen. Ich gebe mir Mühe, die anders zu formulieren. Aber der Fokus der Diskussion heute liegt ja auf was anderem, nämlich was ist eigentlich mit den zunehmenden Tönen in der offiziellen Politik auf sich hat, dass es zu diesem Abkommen möglicherweise nicht kommt, dass man es nicht haben will. Ja, das sagt der Bundeswirtschaftsminister Deutschlands, der Gabriel, dass TTIP eigentlich schon gescheitert ist. Der französische Außenhandelsminister Fekel, der wollte in Bratislava auf dieser EU-Konferenz offiziell beantragen, dass man diese Verhandlungen abbricht. Und beide Präsidentschaftskandidaten in den USA stellen dieses Abkommen, nicht nur dieses, sondern überhaupt solche internationalen oder bilateralen Handelsabkommen, auch die, die schon existieren, in Frage. In Sachen TTIP wecken diese Töne insbesondere aus dem deutschen Kabinett bei Anti-TTIP-Demonstranten und Kritikern Hoffnung, ob da ihre Sorgen vielleicht doch in der offiziellen Politik Anklang finden, aufgenommen werden, umgesetzt werden. Es gibt auch welche, die daran zweifeln. Die Junge Welt zum Beispiel hat einen Artikel mit einem hässlichen Gabriel auf dem Titelbild veröffentlicht und haben gemeint, da lachen ja die Chlorhühner, dass der TTIP nicht haben will. Aber auch wenn diese Zweifel dann unterwegs sind bei den TTIP-Kritikern, ob ihre Kritik an diesem Handelsabkommen in der offiziellen Politik ankommt, bleiben die ja bei dieser Perspektive stehen. Begutachten das, was da in der Politik passiert, vom Standpunkt ihrer Hoffnung, bloß eben in dem Fall mit, na, das wird nichts. Und kommen eigentlich nicht weiter in der Frage, um was geht es denn da in der offiziellen Handelspolitik, wenn solche Töne unterwegs sind. Und da empfehle ich, machen wir doch mal das. Schauen wir uns an, worum es diesen TTIP, diesen neuen TTIP-Kritikern an der Macht geht. Dann kriegt man schon raus, ob in deren Unzufriedenheiten die Sorgen von diesen Anti-TTIP-Demonstranten überhaupt irgendeine Rolle spielen. Ich habe mir drei Thesen vorgenommen, können wir jedes Mal für sich diskutieren drüber. Ich lasse mich aber auch jederzeit unterbrechen. Die drei Thesen, die gehen so, ich will als erstes mal sagen, was sind denn eigentlich die Maßstäbe dieser jetzt aufkommenden Zweifel in Sachen TTIP? Und da will ich die These belegen, die Zweifel, die da aufkommen, decken sich hundertprozentig mit den Zielen, warum sie dieses Abkommen überhaupt haben wollen. Die zweite These will sich der Frage zuwenden, was hat es eigentlich damit auf sich, dass sich in dieser transatlantischen Handelsdiplomatie die Töne so verschärfen? Was lässt sich dem, wie die Politik da miteinander umgeht, entnehmen, in welcher Konkurrenzlage ihres wunderbaren Kapitalismus sie da eigentlich gerade miteinander verhandeln und wie sie da vorgehen wollen? Und die dritte These, die geht darauf, was für Konsequenzen hat das denn in diesem Ring zwischen EU und USA? Fange ich mal mit der ersten These an. Lese mal ein paar Stellungnahmen vor zu diesen neuen Zweifeln an diesem transatlantischen Handelsabkommen. Da sagt der Gabriel, die Amerikaner wollen an ihrer Buy American-Idee festhalten. Das können wir nicht akzeptieren. Die Amerikaner wollen ihre öffentlichen Ausschreibungen nicht für Unternehmen aus Europa öffnen. Das ist für mich das genaue Gegenteil von Freihandel. Wenn die Amerikaner an dieser Position festhalten, brauchen wir kein Freihandelsabkommen. Dann wird TTIP scheitern. Was Ähnliches könnte ich von den Franzosen vorlesen. Gehen wir gleich auf die andere Seite des Atlantik. Der Donald Trump drückt sich wie immer schlicht aus und sagt, all dieser freie Handel, wissen Sie was? Das ist freier Handel für die, nicht für uns. Wir verlieren alles. Jedes Jahr 500 Milliarden Dollar Handelsdefizit mit China. Wie zum Teufel soll uns das helfen? Auch eine klare Mitteilung. Die Clinton sagt, ich werde jeden Freihandelsdeal stoppen, der bei uns Jobs tötet. Und fügt noch hinzu, I'll oppose it now, I'll oppose it after the election and I'll oppose it as president. Ja, was sind das für Stellungnahmen? Das sind Stellungnahmen, die geben zu Protokoll, wofür diese miteinander in Verhandlung befindlichen Seiten so ein Handelsabkommen zwischen sich überhaupt haben wollen. Da kommt es ihnen auf den nationalen Ertrag in Sachen Kapitalwachstum bei ihnen an. Das ist der Zweck, das ist auch der Maßstab. Und da sind solche Abkommen über neue Freiheiten im internationalen Handel das Mittel, sollen das sein. Und wenn sie das nicht leisten, ja dann sind sie eben nicht im Interesse dieser herzlich miteinander verhandelnden Partner. Das meinte ich mit, das ist eigentlich genau derselbe Maßstab, warum sie überhaupt solche Verhandlungen aufnehmen und auf so ein Abkommen aus sind. Jetzt beschweren sie sich darüber, dass ihnen vorenthalten wird, was sie wollen, nämlich Marktzugänge beim anderen in neue, bislang noch nicht internationalisierte Sphären des Geschäftemachens. Und sie beschweren sich umgekehrt, dass diese Partner versuchen, auf dem Wege eines Handelsabkommens bei ihnen oder national gesprochen bei uns unzulässig Märkte erobern wollen. Da merkt man Folgendes. Und das ist nicht nur bei TTIP so, sondern das ist erstmal überhaupt der in solchen Handelsverhandlungen praktizierte Standpunkt dieser lieben Vertragspartner und Verhandlungspartner. Das Ziel dabei ist dieses national interessierte, imperialistische, aber auch ein wenig widersprüchliche. Das Ziel ist, es soll aus dem Handelsabkommen bzw. dem auf dieser Basis dann anlaufenden erweiterten Handel soll ein nationaler Vorteil in Sachen Kapitalwachstum rauskommen. Und das will man, das ist das Widersprüchliche daran, auf den Weg bringen durch eine Einigung auf die Regeln des grenzüberschreitenden Verkehrs, der grenzüberschreitenden Konkurrenz der privaten Geschäftemacher. Da möchte ich etwas erläutern dran, was es mit diesem Ziel auf sich hat, weil da gibt es bei den TTIP-Kritikern eine Parole, die ich für verkehrt halte. Da gibt es die Parole bei TTIP-Kritikern, die heißt, das ist schlimm, jetzt kümmert sich die Politik nur noch um die Profite von Konzernen, von internationalen Konzernen und überhaupt nicht mehr ums Gemeinwohl. Überhaupt nicht mehr ums Volk, um die normalen Leute. Und da möchte ich sagen, Achtung Leute, vielleicht ist es schlimmer. Vielleicht gibt es in der Gesellschaft, in der wir hier leben, in der Produktionsweise, in der wir leben und in der staatlichen Ordnung, in der wir leben, vielleicht gibt es da gar kein anderes Allgemeinwohl als das, das davon abhängig gemacht ist, dass die privaten Rechnungen von kapitalistischen Unternehmen in Sachen Profit und Kapitalwachstum gelingen. Man achte mal auf diese Sprüche von den Politikern, die da diese Verhandlungen führen, die sagen, es kommt ihnen auf nationales Wachstum dabei an. Dafür wollen sie TTIP haben. Und da ist klar, da geht es um Wachstum von Unternehmen bei Gewinnen und beim Kapital und nicht um Wachstum von Freizeit, von normalen Menschen oder Wachstum ihrer Einkommen. Es geht schon um das Wachstum dieser Unternehmen bei Profit und bei Kapital. Aber das Allgemeinwohl haben diese Politiker dabei gar nicht vergessen. Sie sagen es ja dazu. Das ist nämlich dieses schöne Versprechen, ihr habt dann Arbeitsplätze. Das ist leider die Wahrheit. Dieses System, das die haben wollen, diese politischen Herren, und das sie betreuen, das kennt keine andere Lebensweise für die normalen Menschen, die nicht von Erträgen aus Eigentum leben, als eben ein Leben bei ihnen geht nur, wenn Unternehmen sie irgendwie rentabel finden beim Einsatz an ihren Arbeitsplätzen, sie da benutzen und glattweg dafür sogar ein Einkommen zahlen. Und übrigens auch die, die keinen solchen Arbeitsplatz kommen, sind in diesem System vollständig von dem Gelingen dieser Rechnung abhängig gemacht. Weil diese berühmten Transfereinkommen, diese Lohnersatzleistungen, die es da gibt, von der Politik systematisch von den gezahlten Löhnen abhängig gemacht sind. Es ist tatsächlich die brutale Wahrheit, eine andere Sorte allgemeines Wohl, ein Leben der Gesellschaft gibt es nur so. Die privaten Profitrechnungen der Unternehmen müssen aufgehen, die müssen wachsen, damit die normalen Menschen, naja, wenn sie Glück haben, so weitermachen können wie bisher. Ein geregeltes Einkommen haben. Und das macht die Politik, wenn sie solche Handelsdiplomatie betreibt, also ein grenzüberschreitendes Geschäftsleben einrichtet, das macht die Politik dann glattweg davon abhängig, dass dieses nationale Wachstum durch internationale Geschäftserträge, durch das Benutzen entgrenzter Reichtumsquellen für Gewinn- und Kapitalwachstum zustande kommt. Und das stellt sie den Menschen im Lande in Aussicht, Und was sie ihnen damit in Aussicht stellt, ist nichts anderes als erweiterte grenzüberschreitende Konkurrenz der Unternehmen. Und das heißt natürlich auch was für, wie das Geldverdienen der normalen Leute dann geht. Halt als ein Geldverdienen, das rentabel sein muss für diese erweiterte und verschärfte internationale Konkurrenz. So, darum geht es in solchen Handelsverhandlungen. Gehen wir mal auf das, worüber die da eigentlich miteinander verhandeln. Was der Stoff ihrer diplomatischen Auseinandersetzung ist. Und da ist ja auch die Stellungnahme von dem Gabriel sehr aufschlussreich. Ja, der sagt, es kommt ihm darauf an, in so einem Handelsabkommen mehr privaten Geschäftszugang zu erwirken in das öffentliche Beschaffungswesen zum Beispiel der USA. Da wollen sie das Buy America, dass die amerikanischen, der Zentralstaat, die Bundesstaat, die Kommunen öffentliche Aufträge mit amerikanischen Unternehmen abwickeln, das wollen sie geknackt haben. Und natürlich wollen die amerikanischen Unterhändler in Europa genau das Umgekehrte. Ja, darum geht's. Es ist der Stoff der Verhandlung. Wie haltet ihr es in Europa mit euren Wasserwerken, mit euren Krankenhäusern? Die sogenannte, bei uns so wunderschön ehrenwert dargestellte öffentliche Daseinsvorsorge. Wie haltet ihr es damit? Wir wollen da Marktzugang haben. Das ist der Stoff solcher Verhandlungen. Übrigens wieder mal an der Stelle ein Hinweis an die Kritiker von TTIP. Man merkt eindeutig, da geht es nicht um einen einseitigen amerikanischen Überfall auf Europa. Europa will ja genau dasselbe in Amerika. Einbruch in bislang noch nicht vollkommen freie, privatwirtschaftlich zu nutzende Sphären. Was die da verhandeln, was also auch europäische Politiker als Stoff verhandeln, das könnte zur Geschäftssphäre werden. Das ist schon interessant, weil es ein Schlaglicht auf etwas wirft, was bei uns einen ganz anderen Ruf genießt. Die verhandeln tatsächlich öffentliche Infrastruktureinrichtungen, Einrichtungen der Volksgesundheit und so weiter, das verhandeln die. Das hat ja bei uns den Ruf, das wäre sowas wie ein heiliger Raum der Sorge des Staates um seine lieben Bürger und Bürgerinnen. Könnte man übrigens wissen, dass das nicht stimmt, weil auch ohne diese Verhandlungen haben deutsche Regierungen in den letzten Jahrzehnten in dieser Frage sehr viel freigegeben für die private Profitmacherei. Zum Beispiel das Krankenhauswesen. Aber die verhandeln das und indem sie das verhandeln, stellen die eigentlich klar, was das überhaupt ist, diese staatlichen Einrichtungen in Sachen Infrastruktur, in Sachen Gesundheitsschutz und so weiter. Sie stellen damit nämlich klar, das sind erst einmal Maßnahmen, die ein Staat ergreift, ein kapitalistischer Staat ergreift, um eine Nation, seinen Standort überhaupt tüchtig zu machen für einen flächendeckend laufenden Kapitalismus und dann auch dessen Konkurrenz mit anderen Nationen. Auch die Volksfürsorge, die es da gibt in Sachen Gesundheit, dient diesem Zweck. Werbung, es gibt ein Buch über die Gesundheit Neuhardtens. Die dient diesem Zweck, da sind sachkundige Politiker sich sicher, dass wenn sie ein Volk ein Leben lang einen solchen Hochleistungskapitalismus zur Verfügung stellen wollen, ja, da muss schon mit allen Schikanen der Naturwissenschaft und Medizin an dem Volkskörper rumgearbeitet werden, dass der das glattweg bis zum Rentenalter mit guten Leistungen für die Wirtschaft durchhält. So, das ist der Stoff, über den Sie jetzt verhandeln. Und wenn Sie drüber verhandeln, dann erheben Sie das in folgende Sphäre. Sie sagen dem anderen nach, ob das nicht vielleicht Protektionismus sei und damit eine Schranke für das schöne, freie Geschäftsleben. Und Sie behalten sich selber vor, als wenn Ihnen der Vertrag nicht passt, dann praktizieren Sie diese Bereiche der öffentlichen Daseinsvorsorge als durch Protektion geschützte Räume. Dass Sie das überhaupt verhandeln, das liegt daran, das geben Sie an der Stelle zu Protokoll, dass Sie zu diesen Bereichen der Ertüchtigung und der Sicherung eines kapitalistischen Standorts total berechnend stehen. Dass Sie die nämlich die ganze Zeit begutachten darauf, sind es auch Maßnahmen, die dazu beitragen, dass es zum kapitalistischen Wachstum auf meinem Standort kommt? Oder wirkt sich das nicht am Ende als eine Beschränkung des Gewinnemachens, der Geschäftstätigkeit, des Kapitalwachstums aus, was man damit auch machen könnte? Naja, und wenn Sie zu letzterem Urteil kommen, dann geben Sie es fürs private Geschäftswachstum frei. Sogar manchmal in Form eines Handelsabkommens auf Gegenseitigkeit. Ja, das ist eine richtige Klarstellung auch wieder für TTIP-Kritiker. Daran können Sie mal an dem Stellenwert, die diese Einrichtung in solchen Verhandlungen bei der Politik finden, können Sie wirklich mal studieren, was die sind in so einem kapitalistischen Staat. Noch eine dritte Überlegung zu dieser ersten These. Was man noch herausbekommt, wenn man sich mal diese Sorte von Freihandelsdiplomatie und auch die jetzige Unzufriedenheit mit ihr vorknüpft. Da sagt der Gabriel an die Adresse übrigens von TTIP-Kritikern, von Demonstranten, Folgendes. Dazu meine ich, muss ich noch was sagen. Wer Standards für die Globalisierung fordert, darf nicht glauben, dass diese Standards vom Himmel fallen. Ja, wer hätte das gedacht? Ja, Gesetze fallen selten vom Himmel. Wir müssen das selbst in die Hand nehmen. Das TPP-Abkommen, das die Amerikaner mit den Asiaten abgeschlossen haben, zeigt, wie schlecht die Standards sein können, auf die man sich verständigt, wenn Europa nicht dabei ist. Wir würden die Chance verpassen, dass Europa und die USA die wirtschaftlichen Standards weltweit setzen. Ich kann den TTIP-Gegnern nur sagen, gegen die Globalisierung kann man so wenig vorgehen wie gegen das Wetter von morgen. Der letzte Satz ist eine unglaubliche Lüge. Der will einem nämlich einreden, Globalisierung wäre sowas Naturgegebenes. würde zustande kommen, ganz ohne die Tätigkeit von politischen Mächten, von Staaten. Und mit dieser Lüge reserviert der Gabriel die Rolle der Politik dafür, ja, die Politik, die kommt dann. Die Politik, die ist das Einhegen, das Zivilisieren, das Verträglichmachen. Dieses internationalen Geschäftsverkehrs und dieser internationalen Konkurrenz. Das ist gelogen. Die staatlichen Mächte, die sind es doch schon bei sich zu Hause, die mit ihrer politischen Macht überhaupt den privaten Geschäftsleuten die Macht verleihen, dass eine hinreichend große Geldsumme Kommando über Arbeit ist. Dass es eine Frage des Besitzes von Kapital ist, überhaupt alles Wirtschaften zu betreiben. Alternativlos, eine andere Sorte von Arbeit findet nicht statt. Schon da ist die politische Macht die, die hinter der Macht des Geldes in der Hand der privaten Unternehmen steht und schon gleich grenzüberschreitend. Da kommt kein Geschäft zustande ohne solche Verhandlungen, wie sie jetzt in Sachen TTIP stattfinden. Dass sich die Hoheiten über ihre Standorte darauf einigen, sie geben Märkte, sie geben Geschäftsmittel auf ihrem Territorium unter ihrer Hoheit für das Wirken auswärtiger Kapitalisten frei. Die Globalisierung kommt überhaupt nur auf diesem Weg der Abmachung von politischen Mächten zustande. Und die Globalisierung ist gar nichts anderes als das Ringen dieser politischen Mächte darum, wer daraus seinen nationalen Vorteil zieht. Wer daraus tatsächlich einen Zuwachs an nationalem Kapitalwachstum auf seinem Standort herbeiführen kann. Auf dieser Basis, das stimmt, machen dann nicht die politischen Mächte das grenzüberschreitende Geschäft, sondern Unternehmen. Aber das muss man sich schon mal klar machen. Selbst die größten multinationalen Konzerne, die machen dann nicht die Globalisierung, sondern die machen in ihrer Branche multinationales Geschäft. Die Grundlage ist und bleibt die, dass die Staaten mit ihrer Macht ihnen überhaupt den Weg zu internationalen Geschäften bei anderen Staaten bahnen. Auch das ein Hinweis an die TTIP-Kritiker. Die sollen mal in ihren eigenen Überlegungen nochmal nachschauen. Eigentlich unterstellen sie selbst das, was ich eben behauptet habe. Eigentlich kennen sie diese übergeordnete politische Macht der Staaten. Wissen sie, dass dies eigentlich sind, die den Geschäftsverkehr, die Konkurrenz gründen? Das wissen sie auf eine Art und Weise, wo sie das gleichzeitig ableugnen. Das wissen sie in der Art und Weise, dass sie immer nach den Staaten und zwar als Mächten rufen, die diesen privaten Profitgeiern Schranken ziehen sollen. Naja, aber wenn man an den Staat als Macht appelliert, der über den Konzernen die Instanz ist, die den Schranken zieht, dann ist doch auch klar, dass bis zu diesen Schranken die Staaten die Macht sind, die die Konzerne bis zu diesen Schranken ihre private Macht ausüben lassen. Das mal zu der ersten These.
Also ich wollte nochmal diesen einen Punkt, den du gesagt hattest, die Staaten jetzt am Beispiel der öffentlichen Infrastruktur, wie die das handhaben als Art und Weise der Betreuung für ihren aufwachsenden Kapitalismus. Einerseits, andererseits, wie sie sich zu dieser Betreuungsweise berechnen, verhalten. Das heißt, sofern es zum Ergebnis kommt, dass das nicht Mittel für das nationale Wachstum ist, dass so wie dieses als staatliche Betreuung bislang veranstaltet haben, das fürs private Geschäft freigeben. Da ist mir jetzt nicht klar, wie sich das jetzt im Verhältnis jetzt aktuell zu den TTIP-Verhandlungen geltend macht. Und wo jetzt dieser Gabriel zum Beispiel da, wie ich das richtig verstanden habe, mehr oder weniger unbedingte Freigabe des öffentlichen Sektors in den USA für Privatunternehmen hier fordert. Was sie selber intern aus ihren eigenen nationalwirtschaftlichen Gründen her nicht oder nur bedingt da gelten lassen würden. Wie sich das in diesen Verhandlungen da gelten macht.
Ich bin deswegen jetzt verwirrt, weil du die Antwort selber gegeben hast. Du hast eigentlich gesagt, dieses berechnende Verhältnis zu solchen Vorkehrungen für den nationalen kapitalistischen Standort, Maßnahmen der Aufrüstung des Standorts, Maßnahmen der Sicherung des Standorts gegen gewisse der Politik offenbar geläufige, untergrabende Wirkungen des kapitalistischen Geschäfts, Gesundheitsvorsorge beispielsweise. So, da gibt es ein berechnendes Verhältnis, das ist für jemanden, der aufpasst, eigentlich schon die ganze Zeit bemerkbar. Das berechnende Verhältnis ist nämlich immer darauf zu achten, das kapitalistische Geschäftsleben in der Nation absichern und voranbringen, aber doch nicht behindern. Deswegen dürfen nicht zu viele Bereiche der freien Konkurrenz entzogen sein. Deswegen dürfen gesundheitliche Vorschriften nicht zu sehr eingreifen in die Benutzung von Land und Leuten. Ja, das ist schon immer dieses berechnende Verhältnis. Das wird gebeugt unter das Wachstumsziel, für das diese Maßnahmen ja gerade Aufrüstung und Absicherung sein sollen. Das ist die nationale berechnende Umgangsweise. Wenn sich Politik auf den Weg macht und sagt, sie wollen dem Geschäftsleben auf ihrem Standort im Ausland zusätzliche Geschäftsgelegenheiten erschließen, dann kommt es genau zu dem, was du gesagt hast. Dann entdecken sie in solchen erstmal politisch geschützten Sphären des gesellschaftlichen Verkehrs beim anderen Beschränkungen von Geschäftsgelegenheiten. Und darüber reden die glattweg miteinander. Und in diesem Fall ist das Lustige wirklich wechselseitig. Da kannst du dir so ungefähr den freundlichen Ton dieser Verhandlungen vorstellen. Die gehen ungefähr so: Wir sind doch beide für Freihandel, oder? Dann gib doch dein Gesundheitswesen mal endlich der freien Wirtschaft frei. Wenn du das aber nicht machst, mach ich es auch nicht.
Was ich bei deinen Thesen nicht nachvollziehen kann, ist, dass du behauptest, dass Globalisierung und Staatenvorteile in unmittelbarem Zusammenhang stehen. Historisch ist das falsch. Globalisierung gab es schon lange, bevor es moderne Staaten im unteren Sinne gab oder im modernen Sinne. Du musst mal in Fusion gehen, dann kannst du das sehr gut betrachten. Das ist dafür nicht notwendig. Im Gegenteil, es war sogar eher hinderlich, wenn moderne Staaten eingegriffen haben im Rahmen der Globalisierung. Und das Zweite ist, es ist ja wiederum so, es beruht ja auf dem berühmten Theorem von De Ricardo, nämlich dem Beispiel von Portugal und dem Vereinigten Königreich, dass Portugal sollte natürlich auch als Feind Spaniens Wein nach Großbritannien liefern und die Briten sollten entgegen beim Wollen. Damit wurde ja in einem der ersten volkswirtschaftlichen Akte der Smith, der Ricardo ist der zweite große nationale Ökonom, der internationale Handel gegründet und auch letztendlich die Theorie dafür in Gang gesetzt. Aber praktisch existierte das schon lange davor.
Ja, ja, aber das ist also, wenn die Hunden durch die Gegend geritten sind, dann war das, glaube ich, ein bisschen was anderes als Handelsdiplomatie. Im Museum findet man es trotzdem. Aber wenn du auf dieses, das in der Tat grenzüberschreitendes Geschäft zu eröffnen, ja, das gehört wirklich auch schon in die Frühzeit dieser kapitalistischen Gesellschaft. Und übrigens ist, weil du diese ehrenwerten alten Theoretiker da erwähnst, ne, die haben damals eine nicht ganz wahre Theorie in den Raum gesetzt. Die wird bis heute an den Universitäten gelehrt. Die haben nämlich gesagt, der grenzüberschreitende Handel ist eine Angelegenheit von wechselseitigem Vorteil.
Genau,
von wechselseitigem Nutzen. Und dein Beispiel aus der Historie, Portugal und England, daran kannst du die Wahrheit vom Handel eigentlich besser sehen.
Nö, das ist natürlich.
Doch, das Gold von Portugal war am Schluss in England. Das Gold von Portugal war am Schluss in England und England hat sich zum Empire aufgeschwungen.
Ja, gut, Portugal hat übrigens auch ein Empire. Dann wird das relativ gut als
was früher
die Grunde gegangen.
Also ich wollte aber eigentlich nicht, es ging mir eigentlich gar nicht darum, darüber zu reden, seit wann es den ganzen Scheiß gibt, sondern was er ist. Und was ich da erläutern wollte war, und zwar wirklich auch als Zurückweisung von solchen Werbethesen wie dem Gabriel, was ich da erläutern wollte war, diese Globalisierung ist zuallererst das Werk von politischen Gewalten, die ihre Konkurrenz damit eröffnen. Die ihre Konkurrenz darum eröffnen, das kann man an den jetzigen Verhandlungen so schön sehen. Solche gemeinsamen Regeln des Handels zwischen sich zu etablieren, die bei ihnen die Berechnung sicherstellen sollen, dass sich das nationale Kapitalwachstum aus den nationalen Schranken befreit und damit größer wird. Und das ist eine erbitterte Konkurrenz. Ja?
Da würde ich gerne mal einhaken, weil das, Sie das ganz am Anfang gesagt haben, auch. Wenn das so ist, und wenn ihr auch stimmt, dass dieser Reichtum nicht bei beiden gleichermaßen wachsen kann, dann frage ich mich natürlich, warum es überhaupt Handelsabkommen gibt. Denn die gibt es ja. Also, verstehst du, was ich meine? Wenn das stimmen würde, wenn das stimmt, wahrscheinlich ist es doch schon auch, dass es stimmt, aber dann stellt sich auch ungern die Frage, wieso es Handelsabkommen gibt, weil die ja beide erkennen müssen, oder der quasi der Unterlegene irgendwie doch auch wahrscheinlich erkennen wird, dass er der Unterlegene ist, dass er quasi mehr gibt, als er bekommt. Entweder die verstehen das nicht, das glaube ich aber
nicht. Nein, das musst du auch nicht sagen.
Das heißt, entweder es gibt Handelsabkommen nur unter ungleichen Partnern, dann ist es quasi in dem Sinne kein. Entweder ist es so, und dann wäre ja jetzt dieses Beispiel Europa und USA auch interessant, weil dadurch, dass es relativ gleichstarke Partner sind, deswegen spannend das auch.
Nein, die haben ja schon eine ganze Reihe von Handelsabkommen gemacht. Es gibt nirgendwo so eine dichte Abkommensdichte wie zwischen diesen beiden Blöcken. Ja? Und da muss ich eine Korrektur machen. So, das sollte mein Argument Konkurrenz nicht heißen. dass das Konkurrenzergebnis immer schon feststeht. Das wollte ich damit nicht sagen. Die eröffnen neue Sphären der Konkurrenz. Und wenn sie sich darauf einigen, dann tun sie das, gerade wenn EU und USA sich auf was einigen, mit der Berechnung, es kommt, beide berechnen das, es kommt für uns zu einem Zuwachs des nationalen Wachstums durch die Entgrenzung seiner Quellen. Wir benutzen fremde Märkte, wir benutzen fremde Ressourcen und so weiter. Ja? Mit der Berechnung machen sie das.
Es geht um was ganz anderes.
Lass mich das eben zu Ende erläutern. Mit der Berechnung machen sie das. Und diese Berechnung ist im Übrigen in diesem Kapitalismus nicht von vornherein ein Hohn. Weil, wenn die auf beiden Seiten Kapitalwachstum zustande kommen, bringen, also nicht sie, sondern der Unternehmensbesatz auf ihren Standorten bringt Kapitalwachstum erfolgreich zustande, dann dreht sich die erbitterte Konkurrenz der Nationen zunächst mal um den nationalen Anteil daran. Das ist nicht gleich, der eine gewinnt, was der andere verliert, sondern es ist zunächst einmal ein Ringen darum, dass man sehr lange fortsetzen kann, wie stets um den relativen Anteil, den die Nation aus dem Wachstum ihres teilweise entgrenzten internationalisierten Marktes für den eigenen Standort verbuchen kann. Trotzdem ist diese Konkurrenz darum nicht diese Idylle vom wechselseitigen Nutzen, sondern eben die Konkurrenz um den Anteil.
Es geht natürlich auch darum, letztendlich Normierungen durchzusetzen, indem man dann auf beiden Seiten des Atlantiks versucht, Kosten zu sparen. Also das berühmte Blinkerbeispiel, wie soll die Blinkerfarbe sein, der Automobilindustrie in Europa und den Vereinigten Staaten. Hat man gleiche Normen innerhalb eines großen Handelsraumes, kann man natürlich selber erstmal Kosten sparen, vielleicht gehen auch ein paar Arbeitsplätze dabei drauf, klar. Das Zweite ist natürlich, wenn man in einem ganz großen Handelsraum Normierungen schafft, dann setzt man natürlich andere Handelsräume außerhalb der eigenen Hemisphäre erheblich unter Druck und versucht sich Wettbewerbsvorteile zu verschaffen. Zum Beispiel gegenüber China, gegen Südostasien etc. Darum geht es natürlich auch strategisch gesehen, das ist doch logisch.
Ja, über sowas wollte ich in meiner zweiten These jetzt reden. Ja, über sowas wollte ich in meiner zweiten These reden, aber gibt es noch zu der ersten These noch Diskussionsbedarf?
Ich wollte noch eine Sache.
Aber der ist dir ja klar, weil du damit so ein bisschen konkretiert hast mit dem wechselseitigen Nutzen. Und jetzt sagst du strategische Überlegungen, wie man Dritte aus dem Weltmarkt ausgrenzt oder ausschließt oder in eine miese Position bringt in Sachen Handel und Wandel, dann kann ja das Erste, was du gesagt hast, gar nicht stimmen. Oder ich weiß gar nicht, was du damit meinst, als du jetzt Ricardo zitiert, das Ausgangspunkt ist der wechselseitige Nutzen und jetzt hast du ja eben ein Statement gegeben, ja gut, wechselseitige Nutzen buchstabiert sich für die beiden so, dass man China möglichst rauskegelt.
Ich will noch was zu dem Historischen sagen, weil das ist ganz, ganz kurz. Natürlich hat es vorher den bürgerlichen Staaten Handel weltweit gegeben, aber dass es mit der Existenz bürgerlicher Staaten, die ihre Gesellschaft universell einem Rechtsprinzip unterwerfen und dafür auch Grenzen machen, ab da ist es so, dass jeder grenzüberschreitende Handel erstmal eine Sache von hoheitlicher Erlaubnis ist. Dann gibt es nämlich Zollgrenzen, dann gibt es Fragen, was ist deine Währung bei mir wert? Dann muss es als allererstes Handelsabkommen sein, Abkommen, die Konvertibilität geschlossen werden und so weiter. Also ab da stimmt doch das, was Jonas gesagt hat.
Ich habe ja auch gesagt, dass er nicht die Moderne zu den Staaten, die sogar eher widerlich war für die Globalisierung. Zum Beispiel die Ding-Dynastie. Beispiel hast du ja nicht eine unglaubliche Globalisierung des Lebens in Südostasien. Du schießt auf Europa hinein, da spürst du das Innenreich auch.
Aber lass uns doch jetzt mal über die reden, die wir jetzt an der Backe haben. Da du wolltest noch was sagen.
Ja, ich wollte noch was ergänzen zu der Antwort auf die Frage nach dem, wenn sich das ausschließt, wenn sich das wirklich ausschließt, dann würden Sie ja keine Abkommen machen. Ja? Und dabei die Antwort natürlich, Sie spekulieren auf einen, beidseitig auf einen Nutzen und einigen sich, wenn Sie sich denn einigen, auf Regeln, von denen Sie sich jeweils beide Beteiligten einen Ertrag versprechen. Gleichzeitig ist ja diesen Einigungen zu entnehmen, also die Auskunft war der Wechsel, dass der Nutzen des einen unmittelbar auf Kosten des anderen geht, dass das die Prämisse wäre, das ist sicher nicht so. Gleichzeitig ist dem Abkommen zu entnehmen, das wollte ich noch ergänzen, dass Sie sich von der Frage des wechselseitigen Nutzens ja gerade nicht abhängig machen wollen. Von der Frage, ob diese Berechnungen, in denen beide Seiten sich einigen, auch aufgehen. Die Abkommen haben ja gerade nicht den Charakter, und solange das für beide Seiten gut geht, halten wir uns dran. Sie gehen ja gerade auf die Verbindlichkeit, getrennt von der Frage, ob die jeweiligen Berechnungen aufgehen, und darauf und auf diese Verbindlichkeit kommt es auch an. Also auf die Sicherstellung der Gültigkeit der Regeln, von denen man sich den eigenen Vorteil verspricht, auch wenn das im Resultat, und das Resultat war ja eine Frage der Konkurrenz, zu Lasten des anderen ausgeht. Auf die Verbindlichkeit kommt es an und zwar so sehr, und dass die Verbindlichkeit eine Frage ist, haben Sie auch schon mit eingebaut, so sehr, dass Sie Umgehensweisen damit in die Abkommen gleich mit einbauen, die verhindern sollen oder eben damit umgehen, dass bei der anderen Seite ein Korrekturbedarf besteht.
Sie müssen schon glauben, dass diese Verbindlichkeit Ihnen nützt.
So.
Insofern, dass auch der Reichtum bei Ihnen entsteht.
Zusätzlicher Reichtum, der ist ja nicht gedeckt, und es soll ja weiter Verwaltungsimpulse geben, ob die wirklich stattfinden, wer weiß das.
Also damit damit klar ist, was heißt da eigentlich Berechnung, will ich dann noch was dazu sagen. Ja? Wenn eine staatliche Hoheit eine Regierung über Land und Leute rechnet, eine Berechnung aufmacht, dann ist es keine theoretische Spekulation, sondern dann ist es eine bitter ernstzunehmende Absicht. Und Nationen, die solche Handelsabkommen miteinander eingehen, für die ist ihr Land, ist ihr Volk, ist ihre Wirtschaft der Hauptgarant des Aufgehens ihrer Berechnung. So behandeln die dann Land und Leute. Kleine Erinnerung, was aufkommt, wenn eine deutsche Nation in den Regierungsetagen anfängt, unzufrieden zu werden mit den Konkurrenzergebnissen Deutschlands im Weltmarkt. Ja, dann heißt der Kanzler Gerhard Schröder und sagt, da können wir was machen. Agenda 2010. Also so gehen solche Berechnungen. Es sind Berechnungen, die sagen, wir wollen diese Konkurrenz erweitert eröffnen, von der wir uns den nationalen Wachstumsertrag versprechen. Und dafür haben wir überhaupt das Kapital auf unserem Territorium und die Leute, die alternativlos davon abhängig gemacht sind, bei denen Geld zu verdienen, oder sie haben sowieso nichts zum Leben. Dann sind das die Waffen. Dann betrachtet die Nation ihren nationalen Kapitalismus als die Waffe oder den Hebel, mit dem die Berechnung, die Eröffnung neuer auswärtiger Geschäftssphären führt zu mehr nationalem Wachstum auf dem eigenen Standort, wahrgemacht werden soll. Jedenfalls ist es in erster Instanz die Waffe. Das sage ich in gewisser Weise im Vorgriff auf meine dritte These.
Das bedeutet, ein Krieg oder Wirtschaft als eine Fortsetzung des Krieges mit anderen Mitteln.
Naja, manchmal geht es andersrum, aber lassen wir das.
Ich habe noch mal eine Frage. Am Anfang hattest du gesagt, wenn man sich anguckt, warum sie jetzt gar nicht mehr so sehr dafür sind, dass TTIP zustande kommt, dann entdeckt man, dass das die gleichen Gründe sind, warum sie es vorher unbedingt gewollt haben, nämlich der Erfolg für sie, für ihre Wirtschaft. Kommt das jetzt noch, die